Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz.
Hallo Karl.
Hallo Jürgen Schulz, herzlich willkommen bei Duolog.
Das gleiche wünsche ich dir auch. Schön, dass du da bist. Nach kleiner Babypause sind wir jetzt verspätet wieder am Aufnehmen.
Ja, es gibt halt Menschen, die sich nicht an Terminpläne halten. Dazu gehört auch unser Baby, das vor einigen Tagen gekommen ist, über das wir uns freuen. Und deshalb haben wir unsere Aufnahme um ein paar Tage verschoben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Von daher sind wir heute dabei.
Ja, und an dieser Stelle dann natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt eures kleinen Sohnes und alles Gute und Gottes Segen euch bei der
Dankeschön.
Erziehung.
Dankeschön, ja, dafür brauchen wir ganz viel.
So, hast du dann jetzt auch irgendwie neue Bücher gleich mitgebracht, so Erziehungsratgeber oder etwas in dieser Art?
Bevor wir zu den Büchern kommen, ich habe noch die Info, dass Duolog auf Facebook gelauncht ist, in einem fulminanten Start. Wir haben gleich 16 Likes bekommen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist ein Aufstieg, den selbst die größten anderen Verlagsseiten und so weiter wahrscheinlich in ihrer kühnsten Fantasie nie erwartet hätten.
Karl über Leipzig.
Wir boomen. Und wir sind auch vertreten als Hinweis. Also wer auf unsere Homepage geht, www.duolog.de, dort findet ihr unsere Podcasts. Und dort gibt es auch immer einen Überblick über die Themen, die wir behandeln, mit Stichwörtern. Und da werden auch zum Beispiel die Bücher, die du schon angesprochen hast, aufgelistet mit einem Link zu Amazon. Und wer uns unterstützen will, der kauft über diese Links die Bücher, die ihn interessieren. Und wir kriegen eine kleine Portion davon ab. Und wir haben
das ist ja toll, das wusste ich doch gar nicht.
Ja, wir haben unglaubliche 89 Cent verdient, weil jemand von Crivilla das Buch, was du immer empfiehlst, glaube ich, bestellt hat.
Echt?
Ja.
Ah, ist doch toll. Ja, ja das warst wahrscheinlich sogar du oder so, ne?
Nein, also der uns zuhört und der dieses Buch gekauft hat, von dieser Seite herzlichen Dank. Das hilft uns. Jeder kleine Schritt ist eine Riesenhilfe für uns. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, das ist toll. Also das ist, ich bin manches Mal am Hadern, ob ich Amazon so toll finde, aber irgendwie sind die toll. Auf der anderen Seite sind die genauso wie Google einfach so eine Datensaugmaschine langsam, aber
naja, das ist ein anderes Business. Thema. Also entweder ist man gegen Business oder man arrangiert sich irgendwie damit.
Aber naja. Karl, wenn ich daran denke, wie du früher auch noch gekämpft hast gegen Google und gegen zu viel Datenmissbrauch und so weiter.
Da bin ich immer noch dafür. Also ich achte schon immer noch darauf, wo meine Daten hingehen. Von daher, Amazon ist jetzt in dem Sinne auch eine Datenkrake, aber auf einer anderen Ebene als Google oder Facebook oder sowas. Von daher.
Und mit dem, dass wir auch nur 89 Cent verdient haben, sind wir auch schon sehr zufriedengestellt. Von
daher. Ich gebe dafür alle meine Zweifel hinweg. Ich habe mich verkauft unbedingt. Für 89 Cent. Das ist alles erledigt.
Ja, von daher. aber trotzdem, ich meine, ist schon schön, wenn ich mir vorstelle, dass ich habe mir jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung für heute ein Buch bestellt über Amazon. Und das ging ratzfatz, war es da und dann stellte ich sogar fest, dass das ein amerikanischer Autor ist von einem amerikanischen Verlag, was aber von Amazon in Leipzig gedruckt wurde.
Okay.
Also da ist es schon manchmal dann verrückt, wenn man das so sich vorstellt.
Ja.
Da spart man sich die ganzen Flugkosten oder die ganzen Transportkosten von Flieger oder Schiff oder was auch immer.
Ja.
Und druckt das einfach mittlerweile selber.
Ja.
Ist ja auch nicht schlecht.
Genau. Ja, und bei euch gibt's ja auch Neuigkeiten. Ich habe gehört, deine Gemeindegründung hat endlich einen Namen gefunden.
Ja, also den Namen, der hat uns schon länger begleitet. Ich glaube, ich habe einfach diesen Namen das erste Mal so wirklich rausgehauen auf Facebook oder auf meinem Blog oder wo auch immer das genau gelesen hast.
Auf Facebook?
Auf Facebook, ja, genau. Also Paderkirche, Evangelische Freikirche Paderborn ist der Name unserer Gemeindegründungsarbeit. Von daher, das ist eine gewisse Neuigkeit. Gleichzeitig bleibt eine Gemeindegründung eine Herausforderung. Name alleine macht noch keine Gemeinde aus und da gibt's doch viel, viel Schweiß und Arbeit reinzustecken, damit es da auch vernünftig vorwärts geht.
Okay, cool. Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Gab es so eine gewisse Debatte über den Namen auf Facebook, hast du ja gesehen.
Ich habe mich ja aktiv daran beteiligt und die Debatte zu einem Ende gebracht.
Danke für dein Engagement und es war ja auch ein guter Gedanke, den unser guter gemeinsamer Freund da angestoßen hat. Das ist ja, Namensgebung ist ja nicht einfach so.
Naja, stell dir mal vor, tatsächlich, Pada wäre irgendein Hinweis auf eine satanistische Sekte gewesen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus oder sowas.
Dann, das wäre das nicht, aber gut, ich meine, hätte man das ja alles einfach, man hätte die Bedeutung komplett gewandelt und hätte das zu einem christlichen
Gegenstück gemacht
und so weiter. Nein, Quatsch, das ist natürlich gut. Also wenn man das natürlich, das muss man natürlich bedenken, von daher ist das ja auch richtig. Aber ist, wir haben den Namen und ich bin recht froh drum und ja. Sowas ist schon was Schönes, wenn man dann auch einfach auf paderkirche.de gehen kann, als Kurzform, aber Paderkirche, genau.
Super.
Alles soweit in trockenen Tüchern.
Na gut. Bücher, du hast es angeschnitten.
Fang mal an, Karl.
Ich fange an. Ich habe zwei Bücher. Die eins davon, ich habe sogar geschafft, ein Buch, das nicht irgendwie ein Roman ist, durchzulesen. Und zwar, das hatte ich schon immer wieder gesehen und habe dann überlegt, das klingt wirklich interessant und habe es mir durchgelesen von Chris Hadfield. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist der, das ist ein Astronaut, ein kanadischer Astronaut, der mit der NASA im Weltraum war. Und er war dreimal im Weltraum und das bekannteste Mal war, als er Kommandant der ISS, der International Space Station, gewesen ist. Für 6 Monate war er dort und war einige Wochen auch Kommandant dort. Das heißt, das ist schon etwas, was sehr, sehr wenige, also wenige Menschen werden Astronauten. Weniger von diesen Astronauten kommen wirklich ins Weltraum und die allerwenigsten dürfen mehrmals ins Weltraum und so eine Verantwortung übernehmen wie die Leitung der Internationalen Raumstation. Von daher, das ist einer der bekanntesten Astronauten, auch unter anderem deshalb, vielleicht kennt einige ihn daher, weil er bei YouTube einen Clip von der Space Station hochgeladen hat, ein Musikvideo, wo er David Bowies Space Oddity quasi gecovert hat und mit Videomaterial aus der Space Station unterlegt hat. Okay. Und das hat enorme Wellen geschlagen.
Was ist das jetzt für ein Buch?
Also, das
eine Biografie
Buch,
oder?
Genau, das ist im Grunde seine Biografie. Ja, das heißt
einfach ein Bericht über seine Zeit im All, oder?
Das heißt, an Astronaut's Guide to Life on Earth. Also es ist der Versuch, sein Versuch zu nachzuzeichnen, wieso er es geschafft hat, Astronaut zu werden, was das mit sich bringt und wie das Leben so auf der Raumstation ist. Viele kleine, interessante Details, die man halt so nie sonst mitbekommen würde. Und aber auch viele Lebensweisheiten. Also das Prägsamste ist zum Beispiel, was für mich gewesen ist, auch Leitungssachen, wo er sagt, dass man eben, dass es auf die vielen kleinen Details ankommt. Und dass man, wenn man in der im Raumschiff unterwegs ist, dass man eben sich seine Angst in der Art und Weise stellen muss, dass man sich enorm damit beschäftigt und nicht ignoriert. So die Frage eines Astronauten ist immer, was ist das Nächste, was mich jetzt töten könnte? Wenn man in so einer Aluminiumkapsel auf einer Rakete sitzt, dann ist es wichtig, immer fokussiert zu sein. Und die Angst überwindet man durch Wissen, durch Beschäftigung mit der Materie. Dadurch, dass man Sachen wiederholt, hunderte Male durchspielt, wie könnte das sein, Alternativen und so weiter. Und dass man einfach dieses Mindset, diese Gedankeneinstellung mit sich bringen muss, um überhaupt so weit zu kommen. Und das fand ich einfach faszinierend. So dieser Blick ins Astronautenleben, aber auch viele gute Einsichten aus seiner persönlichen Erfahrung.
Und hast ein paar Predigtillustrationen schon herausgeschrieben?
Na, das jetzt nicht. Ich bin auch da nicht so der Held darin, aber ich habe mir ein paar Sachen notiert oder markiert und vielleicht komme ich dazu, sie wirklich auch rauszuschreiben und dann irgendwann auch mal drauf zurückzugreifen. Also waren schon einige Sachen, die auch so einprägsam waren, dass man sie wirklich auch irgendwann für eine Predigt vielleicht verwenden kann.
Nee, ist ja, also ich finde das auch immer wieder, mir fiel jetzt die letzten Tage so ein Heft in der Hand von diesem Musik, Kopfhörer und allgemein Musikhersteller, also Hardware, Bang & Olufsen.
Ja.
Es war sehr interessant, so ein bisschen zu lesen, auch über deren Entstehungsgeschichte, wie so ein bisschen Rückblick auch in die Geschichte von der Gründung von Bang & Olufsen, wie sie sich kennengelernt haben. Das sind interessante Geschichten, ne? Also es hat auch was einfach mit Allgemeinbildung zu tun und so ein bisschen den Horizont zu erweitern.
Ja.
Muss nicht alles gleich eine Predigtillustration werden.
Nee, aber es gibt wirklich interessante Bücher. Also ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber ich hatte auch von Ed Catmull, einem der Leiter von Pixar, Creativity Inc., gelesen. Auch da sehr viele Einblicke in das, wie man Leitung aufbauen kann oder was Leitung beinhaltet. Auch da sehr viele gute Gedanken von jemandem, der aus der Praxis kommt. Und nicht irgendwie so ein Business-Blabla, sondern wirklich von jemandem, der sich echt Gedanken darüber macht, wie kann man ein System von kreativen Menschen beisammenhalten, ohne dass es irgendwie zu automatisch wird. Also das war auch ein Buch, das ich sehr spannend fand.
War das jetzt das zweite Buch, was du erwähnen wolltest?
Nein, das zweite Buch ist ein theologisches Buch, zur Abwechslung mal. Ja, und zwar von Heastend und Wilson. Ist ganz frisch erschienen. Ich habe die ersten Seiten davon gelesen, aber ich finde das jetzt schon sehr spannend. Und das heißt The Pastor Theologian Resurrecting an Ancient Vision. Also das ist der Pastor-Theologe. Mhm. Und ihr Gedanke dahinter ist, dass sich akademische Theologie und Gemeindetheologie voneinander entfernen und dass der Pastor früher, vor allem auch im 18. Jahrhundert in Nordamerika, aber auch in Europa noch vor der Aufklärungszeit, dass quasi der Pastor jemand war, der theologische, akademische Forschung vorangebracht hat.
Mhm.
Und heute geht das auseinander und er erzählt von einer Gruppe von Pastoren, die sich zusammentreffen einmal im Jahr und austauschen über einen Dienst und die alle quasi einen akademischen Hintergrund haben und dieses akademische Arbeiten in der Gemeinde vermissen. Wo man im Grunde in der Gemeinde fast nur Fastfood serviert, weil gar nicht mehr auch angefragt wird, aber auch gar nicht der Raum gegeben wird, um anders zu arbeiten. Mhm. Und das finde ich spannend, weil es eine Sache ist, die mich auch beschäftigt, eben wo ich merke, dass man unter diesen ganzen administrativen, diese 5-Minuten-Pakete an Management-Sachen und Kleinigkeiten, dass einem die Luft fehlt fürs größere Nachdenken. Man kann sich mit tieferen theologischen Themen nicht in halbe Stunde Paketen beschäftigen. Mhm. Aber der Gemeindedienst gibt nicht den Raum, das auszuleben manchmal. Und das hat bei mir gleich angeklungen von diesem Grundgedanken her.
Du hast wahrscheinlich irgendwo einen Link gesehen, auch bei Facebook oder so, ne?
Über Twitter, glaube ich, bin ich drauf.
Ah, okay. Weil ich hatte dieses Buch gesehen und es hat sofort meine Aufmerksamkeit gewonnen auf Facebook, einfach so als jemand hat es gelinkt oder was.
Okay. Alter,
ne? Aber ich habe es nicht geschafft, mir näher anzuschauen, den Link, aber ich hatte den Titel im Kopf und ich wusste aber nicht, ob das jetzt ein Blogbeitrag war oder eine Buchveröffentlichung, aber jetzt, wo du es beschreibst, doch, also es klingt sehr spannend. Also
ja.
Ich finde das Thema allgemein sehr interessant, denn man schaut zurück in die Geschichte und oftmals war der Pastor ja derjenige gewesen, auch im Ort, der auch durch die Predigten am Sonntag dazu beigetragen hat, dass die Bildung einen ganz anderen, noch einen neuen Stellenwert im Ort bekam. Also er war auch ein Bildungsspender in einer gewissen Hinsicht für den Ort oder für die Menschen und in dem Sinne halt für die Gemeinde. Und heute ist der Fokus oft ein anderer. Ich meine, ist ja auch richtig, dass man so kommunizieren soll, dass die Gemeindemitglieder das auch verstehen. Und wenn das aber dann dazu führt, dass alles Hauptsache einfach, Hauptsache in kurzen und nicht komplizierten Sätzen irgendwie gesagt werden soll, so dass man kaum komplexere Themen abhandeln kann, da frage ich mich, inwiefern man die Rolle des Pastors irgendwie zu sehr verdreht hat. Ne?
Ja.
Ja, also ist auf jeden Fall auch für die zukünftigen, in Zukunft, in den nächsten Jahren, da einiges auch noch an Arbeit vor uns, da auch bestimmte Denkweisen auch einfach mitzuprägen. Ja. Ja, wir werden den Link online haben.
Genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die nächsten 89 Cent zu unserem Account hinzufüge. Hast du es als E-Book oder hast du es als Print-Version?
Also ich kaufe mir fast nur noch E-Books, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich einfach keinen Platz mehr für Bücher habe und ich sie nicht alle mitschleppen will. Deshalb, ich habe das auch als E-Book. Und sie sind halt in der Regel auch deutlich günstiger, gerade wenn man englische E-Books auch kauft.
Auf welchen Reader nutzt du?
Ich habe einen Kindle Paperwhite.
Okay.
Und ich nutze den und habe sonst halt eben auch auf meinem iPad und iPhone auch Kindle installiert.
Mhm. Nee, so ist doch, klingt doch spannend. Also bin ich echt mal gespannt.
Was hast du für Bücher?
Das fange ich mit dem zweiten an. Das erste kommt gleich schon, weil es in gewissen Hinsicht eine Hinführung zum Thema ist schon.
Okay.
Das zweite, wir hatten jetzt bei uns in Paderborn hier an der Uni Bücherflohmarkt. Und da gab es den größten Schwerpunkt der Bücher, die verkauft worden sind, der lag halt auf dem theologischen Bereich. Und Paderborn ist jetzt nicht theologisch, wer weiß, was für eine Hochburg, aber ist auch nicht schwach aufgestellt, gerade im römisch-katholischen Bereich. Aber nicht unbedingt halt an der Universität, sondern eher dann am Priesterseminar. Nichtsdestotrotz gab es da einige interessante Bücher. Ich glaube, ich kam einfach schon ein bisschen zu spät. Und das Schöne war halt, die haben die wirklich als ja Paperback 1 Euro gebunden, 2 Euro. Gab es sehr interessante und tolle Bücher, von daher kann ich nicht alle auflisten. Aber ein Buch, was mich interessiert und oder ein Thema, was mich auch sehr interessiert, das ist, jetzt habe ich aber dummerweise den, ich glaube Pratscher ist der Verfasser. Ich habe jetzt nur den Titel aufgeschrieben, Die Apostolischen Väter, eine Einleitung. Ich finde dieses gesamte Thema der Apostolischen Väter, die Jünger der Jünger, Jünger der Apostel quasi, finde ich einen sehr interessanten Aspekt, der mir persönlich ein bisschen noch zu wenig, also der mich einfach mehr interessiert, der bei mir irgendwie zu sehr untergegangen ist im Rahmen meines ganzen Kirchengeschichtsstudiums. Von denen hat man ja ein paar Semester gehabt. Aber dieser Bereich apostolische Väter interessiert mich schon sehr, denn da findet man ja schon auch viel an Theologie. Wie wurde die Lehre der Jünger, die Lehre Jesu, die Lehre der Apostel, wie wurde das in der frühen Christenheit gelebt? Und ich glaube, dass man da auch als Gemeinde heute vieles noch von lernen kann, dass man auch die richtigen Akzente weiterhin setzt, dass man manches Mal zu sehr konfessionelle Steckenpferde hat oder so, die uns die apostolischen Väter manchmal austreiben. Und das Thema reizt mich einfach ein bisschen persönlich. Deswegen bin ich mal gespannt, in so ein Einleitungswerk mal hineinzuschnuppern, zu lesen, was so über die Forschung der apostolischen Väter gesagt wird. Ja, und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Michael Zwiegel am Dallas Theological Seminary ein guter Freund von mir ist geworden ist und er ist Patristik Scholar, Patristik Forscher und er hat dann nochmal ganz neu auch einen gewissen Blickwinkel dafür in meinem Leben oder hat mir einen gewissen Blickwinkel dafür mitgegeben, auch gerade für den pastoralen Dienst. Ich glaube, dass das sehr wertvoll ist. Das ist das eine Buch zumindest. Aber da kann ich jetzt inhaltlich wenig zu sagen, weil es bis jetzt nur im Regal gelandet ist. Das andere, was ich dann, mir extra dann auch für heute gekauft habe, ist auch von Kuruvilla, ein Theological Commentary for Preachers und das über Genesis.
Okay.
Genesis, a Theological Commentary for Preachers. Ich finde es einfach sehr interessant, habe da auch vieles, was wir heute gleich nochmal ansprechen werden, ist eigentlich darauf abgelesen oder ja ein Stück weit einfach übernommen, ein bisschen bearbeitet, angepasst, weil ich auch, weil mich der gesamte, wie es schon in dem Titel heißt, dieses A Theological Commentary, ich glaube, dass dieser theologische Bereich etwas noch mehr Interesse, oder hat mein Interesse ebenso geweckt, wie komme ich vom Text zur Predigt, wie komme ich von einem den Text verstehen, zum Text anwenden, was ist, dazwischen gibt es immer noch eine Kluft. Also wir kennen das typische Prinzip, den Text erklären, den Text veranschaulichen, den Text anwenden, so als Eva-Prinzip für Prediger. Und das Steckenpferd von Kuruvilla ist sehr stark die theologische Betonung, die Arbeit mit der Theologie eines Textes. Und er hat das einfach als an Anlehnung, er unterrichtet seit mehreren Jahren, schon einige Zeit, ich weiß nicht genau wie lange jetzt, aber auf jeden Fall über ein Jahrzehnt, am Dallas Theological Seminary und ist dort in der praktischen Theologie für die Homiletik verantwortlich, für die Predigtlehre. Und dort hat er als Übungstext über Jahre hinweg immer Genesis predigen lassen. Und aus dieser Arbeit heraus ist dieser Kommentar entstanden, auf den er dann einfach selber auch durchgepredigt hat in verschiedenen Gemeinden, also genauso auch in der Praxis schon getestet worden ist. Das ist ein umfassendes Werk, also hat ungefähr die Größe von A5 Format, nee, A5 ist größer als A5, auf jeden Fall ist größer als A5, aber und also sehr voluminöses Werk, ich habe jetzt nicht die genaue Seitenanzahl vor Augen. Sehr gründlich, sehr ausführlich, finde ich zumindest eine Bereicherung fürs Nachdenken.
Okay.
Ja, das ist zumindest jetzt sind diese zwei Bücher, die ich einfach mal featuren wollte hier.
Gut. Also genau. Alle Bücher, die wir erwähnt haben, findet ihr auf unserer Homepage. Ich hatte sie schon erwähnt, aber hier ist nochmal der Hinweis auf www.duolog.de und dann gebt ihr einfach oben ein /podcast/ und dann die Nummer vom Podcast, das ist die Nummer 4 für unsere Episode und dort findet ihr alle Bücher, die wir besprochen haben, erwähnt haben, auch mit Links, wo man sie erwerben kann. Und wie erwähnt, wenn ihr über unsere Homepage kauft, unterstützt ihr unseren Podcast mit kleinen Beträgen. So, wir haben heute die Fortsetzung unseres letzten Podcasts. Also wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, aus dem Alten Testament predigen. Wir haben eine gute Diskussion darüber gehabt, haben aber auch gemerkt, dass wir in einem Punkt dann ein bisschen auseinandergehen. Bei der Frage, eignen sich wirklich alle Texte aus dem Alten Testament? Jedes Kapitel, kann man da aus jedem Text eine Predigt gestalten? Ich selbst war ja ein bisschen skeptischer und sage, es gibt Texte, die sind historisch relevant, aber als Predigt nicht wirklich fruchtbar. Und du warst da anderer Ansicht und wir haben uns zwei Kapitel rausgepickt, ganz willkürlich, einfach beim Gucken während des Podcasts hatte ich...
Du warst nicht willkürlich, Karl, du hast das richtig mit Boshaftigkeit...
Nein, das habe ich nicht mit Boshaftigkeit, ich habe, während du einen Monolog gehalten hast, habe ich rumgeblättert voller Langeweile und habe dann halt eben zwei Kapitel gefunden, wo ich dachte, da hätte ich überhaupt keine Ahnung, was ich darüber predigen sollte. Und zwar ist das 1. Mose 35 und 36. Die haben jetzt in sich nichts miteinander so stark zu tun. Man kann jedes Kapitel für sich betrachten. Aber einfach als Beispiele dafür, dass es halt aus meiner Sicht historisch wirklich wichtige Texte gibt, die auch in der Erzählfunktion innerhalb des Alten Testaments oder innerhalb dieses Buches eine wichtige Funktion einnehmen. Hier geht es zum Beispiel um den Abschluss einiger Geschichten, Lebensgeschichten und wo ein Anfang ist, soll auch ein Ende sein und so macht das Sinn. Aber aus meiner Sicht hat das darüber hinaus keine Bedeutung, keine geistliche Bedeutung für uns heute in der Gemeinde, außer dass man rein informativ diese Geschichte quasi in einen Rahmen setzt. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, Jürgen. Und ich möchte dich herausfordern oder dir die Gelegenheit geben, da auch eine andere Sichtweise drauf zu setzen und zu zeigen, dass man tatsächlich dort auch wirklich geistliche Botschaften für die Gemeinde in der Predigt herausziehen kann.
Ich glaube insgesamt, Karl, dass wir an diesem Punkt, ich weiß nicht, inwiefern wir da eigentlich weiter weg sind voneinander oder eigentlich vielleicht näher sind, als wir glauben. Denn ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man 1. Mose 35 und 36 jetzt einzelne Versabschnitte daraus ausbrechen sollte, sondern nicht als Grundsatz. Und da habe ich mir im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht, zu sagen, okay, wie predige ich das Alte Testament? Und ich glaube, dass man da schon sich fragen muss, auch welche Grundsätze verstehe ich oder wie. Es gibt ja ein paar Grundvoraussetzungen, mit denen ich an den Bibeltext herangehe, um auch eine Predigt vorzubereiten. Und für mich wäre so der erste Gedanke überhaupt erstmal zu sagen, okay, wenn ich den Bibeltext als heilige Schrift verstehe, als eine Schrift, die von Menschen geschrieben, aber von Gott inspiriert wurde und in einem gewissen Sinne damit dann auch zwei Autoren hat. Ich weiß nicht, manch einer würde vielleicht hier schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, in dieser Hinsicht ist es schon so von Menschen aufgeschrieben, von Gott inspiriert, dass wir da in einem gewissen Sinne von einer Zweierautorenschaft sprechen können. Und dass wir deswegen auch diese Betonung Heilige Schrift. Ich glaube, dass die Bibel mehr ist als einfach nur in der Form ein Geschichtsbuch. Und da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen und da sind wir uns ja auch einig. Ich denke, wenn wir jetzt sagen, dass wir den Text, also der Text ist Heilige Schrift, dann müssen wir uns auch bedenken, wenn es Heilige Schrift ist, dann müssen wir auch schauen, dass wir die Schrift auch wie Schrift behandeln. Und ich tue mir schwer, wenn ich damit, egal ob im Neuen oder im Alten Testament, wenn Prediger oder ich bin in diese Falle auch schon getreten, mit Sicherheit und auf jeden Fall, dass man Texte so gepredigt hat, dass man sie eigentlich nicht hätte predigen sollen. Sprich, man hat sie nicht in ihrem gebührlichen Textzusammenhang gepredigt. Und ich denke, dass das im Alten Testament einfach ein Stück weit anders auch von der Struktur her beachtet werden muss. Ich würde Genesis 35 und 36, 1. Mose 35 und 36 nie getrennt predigen. Also ich würde nicht einfach nur zu 1. Mose 36 hingehen und einfach direkt 1. Mose 36 über das Geschlechtsregister von Ismael predigen wollen. Ich glaube, dass die gesamte Perikope, die gesamte textliche Einheit in beiden Kapiteln zusammenzufinden ist. Und es kann damit dann auch sein, dass Kapitel 36, dass der Haupttext, den ich in der Predigt verwenden würde, auf Kapitel 35 liegt. Aber durch das gesamte Verständnis, weil ich mit 36 sehr intensiv gearbeitet habe, meine Predigt natürlich bereichert und dem Ganzen einen größeren Rahmen gibt, ein größeres Umfeld gibt. Und ich denke, dass das halt notwendig ist, den Text unbedingt immer in diesen Sinnabschnitten, in diesen Perikopen zu behalten und zu beachten. Und ich glaube, dass, wo das geschieht, können wir Texte auch sagen, okay, wir haben sie gepredigt, denn wir haben sie in ihrer textlichen Einheit weitergegeben. Das wäre der zweite Gedanke, also sprich, der erste war den Text des Heiligen Schrift. Der zweite ist dann, der Text soll in den Perikopen gepredigt werden. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt, da werde ich selber noch, auch in den nächsten Jahren, wird mich der mehr und mehr begleiten, dass ich dahin komme und sage, es geht bei einer Predigt um mehr als nur, dass ich den Text erkläre. Sondern ich glaube, dass die Notwendigkeit da ist, dass wir die theologische Bedeutung, auch die theologische Tiefe des Textes mehr und mehr in den Blick bekommen müssen. Dass das wie ein zweiter Schritt ist. Zu dem Erklären gehört, eigentlich ist Theologie da drinnen mit inbegriffen. Ich frage mich aber, inwiefern sie den gebührlichen Platz bekommt, um der für die Predigt wirklich fruchtbar zu sein. Es geht nämlich gerade bei Geschichtstexten wie in 1. Mose 35 und 36, da geht es um mehr als nur um Geschichte. Es ist heilige Geschichte. Es ist eine Geschichte, die Gott bewusst so gewollt hat, dass sie auch so erzählt wird, wie sie erzählt wird, ohne deswegen falsch zu sein. Sondern es ist eine Geschichte, wo Gott eine Aussageabsicht mit hat. Und Gott erzählt eine Geschichte damit, auch damit, dass er das Geschlechtsregister mit reinpackt in Kapitel 36. Und wo wir die Theologie der Perikope, des Sinnabschnitts, beachten und predigen, geben wir göttliche Botschaft weiter, die uns aufzeigt, wie wir als Menschen in Gottes vollkommener Welt hätten leben sollen und gleichzeitig dann aber auch aufzeigt, wo wir zu kurz kommen, aber wie Gott auch darauf antwortet. Das, was wir eigentlich im Garten Eden auch ein Stück weit erlebt hatten mit Gott hat einen Wunsch gehabt, mit dem Menschen in einer Beziehung zu leben, der Mensch hat rebelliert. Aber Gott antwortet auch mit gnädig schon darauf und fängt schon direkt im Garten Eden an, auch aufzuzeigen, ich werde diese zerbrochene Beziehung nicht einfach so stehen lassen, sondern ich werde einen Ausweg schaffen. Und ich glaube, dass das auch hier in 1. Mose 35 und 36 geschieht. Also dass quasi die Theologie der Perikope neu entdeckt werden muss. Allgemein die Bedeutung der Theologie in der Vorbereitung für die Predigt. Und das wird hier und da vielleicht dann gleich noch ein bisschen deutlich werden, was ich damit meine, wenn wir das weiter entfalten. Aber das nehme ich, denke ich, erst in dem klaren Erkennen auch der theologischen Grundprinzipien, die für alle Zeiten gültig sind, weil sie von uns Gottes Wesen aufzeigen und mit Gottes Wesen verbunden sind. Erst darin finden wir die, erst darin findet die Anwendung ihre Berechtigung. Also eine Predigt ist keine Predigt, solange sie nicht uns den Zuhörer und uns herausfordert, nun anders zu leben oder ein bestimmtes Verhaltensveränderung auch an den Tag zu legen, ein bestimmtes Verhalten, ein Verhalten im Verhalten sich an Gottes Wort anzupassen. Und jede Anwendung sollte damit also nicht nur einfach ein guter Vorschlag sein von einem frommen Menschen an einen frommen Menschen, sondern es ist ja schon eine autoritative, eine vorschreibende, aber in der Theologie begründetes Vorschreiben, was Gott von uns erwartet, wie ich dementsprechend leben soll. Und ich denke, dass diese vier Aspekte, wenn man da schon unterschiedlicher Ansichten ist, dann ist klar, dann komme ich auch im Endeffekt bei der Predigt auf ganz andere Aspekte im Endeffekt. Ich weiß nicht, ich denke, bis jetzt sind wir uns recht einig.
Also mit den vier Aspekten kann ich sehr gut leben, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich denke, das trifft den Kern genau. Natürlich, bin ich bei dir.
Genau, also für mich ist das einfach nur, ich glaube, dass halt die Frage sein wird, auch gleich, die wird sich sehr stark an dem dritten Punkt, was ist die Theologie der Perikope ein Stück weit aufhängen und wie predige ich die und und dann kommt die ganze da kommen ja auch mehr Fragen hinzu, auch was ist mein gesamtes theologisches Konzept, bin ich da eher auf Bundestheologie ausgerichtet oder bin ich da eher dann, wie gehe ich heilsgeschichtlich mit den Dingen um und so weiter, das wird auch einiges sein, was heute nicht besprochen werden kann. Aber das steht zumindest dann mit im Raum halt an dieser Stelle. Ne? Mhm. Dass die Art und Weise, wie ich predigen werde, beeinflussen wird. Ich glaube halt insgesamt, und das ist, ich habe das letzte Mal, meine ich, auch schon mit angedeutet, es gibt einen Vers in Römer 8, Vers 29, der mich angestoßen, auch von Kurvilla, aber ist diese Aussage, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also es geht um uns als Gläubige, als Menschen und das Ziel, was hier formuliert ist, dass wir eine Ebenbildlichkeit, dass wir gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, eine Christusähnlichkeit sollen wir an den Tag legen. Und ich denke, dass damit auch dieser Wert oder das Ziel der Predigt auch darin liegt, uns als Menschen in einer Art und Weise auch zu herauszufordern, zu formen, zu begleiten, so dass wir in dem, wie wir leben, Christus immer ähnlicher werden. Das heißt, dort, wo Gottes Volk, die Gemeinde, die theologischen Werte übernimmt, die wir in der Bibel finden, orientiert man sich in der rechten Weise an Gottes Willen und wird somit Gott und somit auch Christus immer ähnlicher. Das heißt, dieses Bild, dieser Gedanke, letztes Mal sprachen wir ja auch schon, denke ich, davon, dieses Christ-Iconic, Christus-Bildlichkeit an den Tag zu legen. Natürlich ist das jetzt der Punkt, da sagt manch einer, ja, ey, 1. Mose 35 hat herzlich wenig mit Christus zu tun, das ist mehrere tausend Jahre, bevor Christus geboren worden ist. Und ich denke, da kommt jetzt schon auch dieser Aspekt mit hinzu, was ich sagte, auch mit Theologie. Ich sehe nicht Christus in 1. Mose 35 im Sinne, dass er dort als historische Figur aufgetreten ist. Aber ich sehe Gott am Werk, der eine Geschichte schreibt und uns auch Dinge mitgibt, die auch uns heute Verhaltensweisen und Wesenszüge und Werte Gottes aufzeigen, die genauso für uns Christen heute auch relevant sind. Und das wäre das Ziel der Predigt. Die Frage, die ich mir halt manchmal stelle, ist, okay, habe ich jede Predigt immer mit diesem Ziel geschrieben? Werde ich dem Ziel gerecht? Öfters eher nicht als eher doch. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, sollte das mehr und mehr das Ziel der Predigt sein. Die Frage ist jetzt nicht, ich meine, du kannst ja auch gerne deine Gedanken zu diesem Ziel der Predigt mal sagen. Ich zumindest denke schon, dass manch einer so nicht predigt, dass das nicht als das Ziel zumindest vor Augen ist. Vielleicht wird man das in Worten zustimmen, aber es ist nicht als definiertes Ziel zumindest den Predigern allen klar, die ich so Land auf Land ab auf den Kanzeln höre. Oder was denkst du?
Ich weiß nicht, ob die meisten, also ich meine, es kommt darauf an, welche Prediger man jetzt vor Augen hat, aber ich weiß nicht, ob viele Prediger überhaupt für sich selbst wissen, was ihr Ziel ist. Also was sie damit wollen, wenn sie jetzt auf der Kanzel sind und einen Bibeltext auslegen, wo sie hin möchten. Also ich denke, für die meisten ist klar, es geht um eine gewisse Erklärung und auch irgendwo darum, das Gelesene in den Alltag der Menschen hineinzutragen. Wobei es dort, denke ich, selbst das ist schon bei ausgebildeten Pastoren unterentwickelt und bei vielen anderen noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob wenn man sie fragen würde, ob man da wirklich eine Antwort erhalten würde.
Gut, ich meine, das ist ja auch, was ich sagte, dass manch einer vielleicht sich dessen gar nicht so bewusst ist, ja, oder so, ne? Nichtsdestotrotz muss man sich ja damit wäre es ja nur wünschenswert, sich damit in der Form auseinanderzusetzen, dass man sich fragt, warum predige ich überhaupt? Was ist die Absicht meiner Predigt? Ja. Und beziehungsweise die Grundfrage, die man sich ja dann nochmal in erster Instanz stellen sollte, ist auch zu sagen, okay, wenn Gott uns sein Wort in Schriftform offenbart hat, was möchte er durch die Predigt erreichen und wie sollte ich dementsprechend dann auch eine Predigt gestalten und was ist dann wichtig und was ist weniger wichtig. Aber das ist vielleicht dann nochmal auch ein anderer Aspekt. Ich denke, das sind ja nochmal so ein paar Grundvoraussetzungen, mit denen ich auch dann aber an 1. Mose 35 und 36 drangegangen bin. Und machen wir es einfach mal so. Es ging ja darum, dass ich meinen Entwurf vorstelle, wie ich den Text predigen würde. Unterbreche mich dann hier und da mal.
Okay,
wenn du sagst, okay, lass uns da mal drüber reden. Weil das eine oder andere muss dann vielleicht hier und da nochmal mehr erklärt werden. Was ich am Anfang gemacht hatte, ist, ich habe mir erstmal Fragen gestellt, dass ich sagte, jeder Text, wenn ich ihn lese, er übernimmt eine Funktion. Das heißt, 1. Mose 35 und 36 übernehmen eine Funktion im gesamten ersten Buch Mose, in der gesamten Erzählung. Das ist einfach so wie beim Buchautor, ich lese eine Erzählung, das Kapitel hat eine bestimmte Funktion in der großen Erzählung des Buches. Also diese Funktion sich zu überlegen, wo steht 1. Mose 35 und 36? Mit Kapitel 37 beginnt zum Beispiel die Josef-Geschichte. Das heißt, 35 und 36 haben damit einen abschließenden Charakter. Das ist ja auch etwas schon mal so als erste Beobachtungen von der Funktion des Textes, was übernimmt diese Funktion des Textes. Die zweite Frage, die ich mir dann gestellt hatte, ist, was steht im Kontext, also in den vorhergehenden und nachfolgenden Perikopen, nicht nur im Hinblick auf die Funktion, sondern auch inhaltlich. sich mal hinzusetzen und mal zu sagen, okay, einfach mal mit dem Inhalt zu beschäftigen. Was ist die Aussage in den vorherigen Kapiteln? Was ist die Aussage in den der nachfolgenden Kapiteln? Gibt es da bestimmte Parallelen? Und dann nämlich das, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, auffällige Betonungen, Dinge, die irgendwie hervorstechen? Umso mehr ich mich ja mit dem Text beschäftige, umso mehr stelle ich dann auch Sachen fest. Was hatte Mose gewollt, als er den Text aufschrieb? Was war ihm wichtig? Und dann nochmal einen Moment innezuhalten und zu sagen, okay, das erste Buch Mose hat mehr oder weniger 4 Teile. Wenn ich mich richtig erinnere, ersten 11 Kapitel sind die Urgeschichte, dann kommt die große Abraham-Erzählung, dann kommt die große Jakob-Erzählung und dann kommt die große Josef-Erzählung. Wo befinden wir uns hier? Was ist diese Funktion? Und wie ich schon sagte, wir merken dann inhaltlich auch, bei Abraham begann die gesamte Verheißung, auf die dann auch alles fußt, was ja dann in Christus den Höhepunkt findet, aber auch die Verheißung, die dann auch schließlich dazu führte, dass es das Volk Israel überhaupt als solches gibt. Und hier stehen wir, und die Frage, die ich mir dann gestellt hatte, ist, okay, wo stehen wir hier? Was ist das Puzzlestück, das fehlen würde, wenn 35 und 36 fehlen würde? Gibt es auch vielleicht 2 Puzzlestücke? Wenn 35 fehlen würde, was würde fehlen im gesamten Bild? Wenn 36 fehlen würde, das ist ja eigentlich noch viel interessanter, weil 35 kriegen wir ja noch irgendwie hin. Aber 36, ein Geschlechtsregister von den über Ismael, über Esau und nachher dann die Ismaeliten, dieses Geschlechtsregister, wie kann ich das irgendwie den Menschen näher bringen? Und ich glaube, dass wir hier auf der theologischen Ebene schon eine große Bedeutung drinne sehen, die auch sehr viel mit den Segensverheißungen zusammenhängen, die Gott an Abraham gemacht hat, nämlich dass er auch Könige aus seinem Volk hervorgehen lassen wird. Aus seinen Nachkommen, nicht seinem Volk, aber aus Abrahams Nachkommen hat Gott ihm verheißen in Kapitel 17, dass Könige aus seinen Nachkommen hervorgehen werden. Und interessanterweise schließt Kapitel 36 am Ende mit einer Königsliste, mit einer Auflistung von den Königen. Jakob hat zu dem Zeitpunkt noch lange keinen König in Aussicht. Der erste König, der bei Jakob erwähnt wird, der eigentlich die Segensverheißung, die Segenslinie fortsetzt, das ist bei Saul, das ist der erste König. Aber bei Esau werden schon hier die Könige erwähnt. Gleichzeitig zeigt es auch dann etwas an, dass Esau nicht völlig ausgeschlossen ist. Dass eine theologische Bedeutung da, dass eine Segenserfüllung schon eingetreten ist. Und wenn wir uns diesen Text als solches anschauen, diesen Abschnitt, diesen Sinnabschnitt Kapitel 35 und 36, dann spielt der Gedanke des Segens und der Segnung in Gottes und der Erfüllung der Segnung Gottes, ist eigentlich so der Kerngedanke, ist ein wesentlicher Punkt in diesem Abschnitt. Und dort, wo wir in der Vergangenheit Gottes Segnungen erlebt haben, wo sie in Erfüllung gegangen sind, sollte halt eine Anbetung erfolgen bei dem Menschen, was wiederum, das wie so ein Kreislauf ist, was wiederum dann auch zu zukünftigen Segnungen wieder führen wird, die aber, und das lehrt uns die Geschichte von Abraham, von Jakob, Entschuldigung, die aber nach Gottes Zeitplan laufen. Wir können nicht wenn wir das erste Buch Moses lesen, dann merken wir immer wieder, Gott ist am Handeln, Gott ist am Wirken, aber er hat seinen eigenen Zeitraster vor Augen. Aber nichtsdestotrotz ist er am Handeln und am Wirken. Und dass diese Segensgedanken und auch dieses Handeln Gottes nach seinem Zeitplan, dass sein Segen tatsächlich Wirklichkeit werden wird, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wird hier, denke ich, schon drin deutlich. Und dementsprechend sollte es uns herausfordern dann als auch, und da sind wir schon ein Stück weit bei dem die Brücke schlagen zum Heute, dass wir vertrauensvoll warten. Vertrauensvoll, also eine vertrauensvolle wartende Haltung wird von uns ein Stück weit damit auch abverlangt. Und das ist ja ein Thema, das wiederholt sich durch verschiedene andere Aspekte auch des Alten und Neuen Testaments hindurch, aber wird hier sehr stark am Beispiel von Jakob deutlich. Denn, und da kommen wir jetzt mal ein bisschen konkreter zu 35 Vers 1, da heißt es ja, Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Wir haben hier Gott erinnert Jakob an etwas, Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man so eine mögliche Predigtgliederung vor Augen hat, eine gewisse Dreiteilung, zu sagen, man fängt mit einer Erinnerung an, man hat sieht nachher dann im zweiten Teil die Auswirkungen und als drittes dann eine Erwiderung. Das sind einfach mal so drei Schlagworte. Hier mit 35,1, Gott steigt ein und erinnert Jakob, geht zurück nach Bethel. Kapitel 28, die Geschichte in Bethel. Was war dort geschehen? Jakob hat dort die Himmelsleiter gesehen und er verspricht Gott dort an der Stelle, dass er ihm ein Haus bauen wird, dass er an dieser Stelle, also dass er mit diesem Stein ihm ein Haus bauen wird. Das ist so die das, was er Gott an der Stelle dann verspricht. Ich kann es gleich direkt lesen. Hier heißt es dann in Vers 21. Ich fange von 20 an. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise? Und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Hier haben wir den Gedanken, dass er sagt, ich will konkret an diesen Ort zurückkehren. Und viel Zeit vergeht. Aber er ist nicht zurückgekehrt. Und Gott erinnert ihn daran und sagt zu ihm, kehr zurück. Jakob verspricht Gott, dass er ihn, dass er dort ein Haus aufrichten wird, dass er ihm nachfolgen wird. Und nun erinnert Gott Jakob an seinen Teil und sagt, geh los. Übernimm deinen Part. Gott hat ihn gesegnet. Und er sagt zu ihm jetzt, setz dich in Bewegung. Hier könnte man eine Möglichkeit geben, einen Überblick geben über den ganzen Segen Gottes, auch einfach am Leben Abrahams. Familie, Wohlstand, Schutz, Versöhnung, Rückkehr. Gott fordert nun Jakob heraus, dass er seinen Teil erfüllen soll und das ist dann in 35, die Verse 2 bis 4, wird das dann sehr deutlich, dass er sagt, und da sprach Jakob zu seinem Haus und zu all dem, dass er halt los, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen. Da gaben sie ihm alle fremden Götter in ihren Händen waren und ihre Ohrringe und er vergrub sie unter der Eiche, die bei sich im war, die bei sich im stand. Ich finde, also wenn man diesen Zusammenhang beachtet zu Kapitel 28, er soll mein Gott sein, ich werde ihm nachfolgen. Und was hat er hier? In dem Moment muss er erstmal noch seinem Haus sagen, so Leute, wir folgen nur noch diesem einen Gott nach. Das ist etwas, das ist nicht zufällig. Das ist nicht einfach eine zufällige Konstruktion, so wie das hier die Worte gewählt worden sind. Denn er hat das ja vorher so betont. Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heimbringen zu meinem Vater, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufrichte, soll zum Gotteshaus werden. Diese Betonung, dass Gott sagt, ich habe dich gesegnet, jetzt übernimm deine Verantwortung. Und das ist halt etwas, das da muss man schon den Zusammenhang beachten, da muss man auch sehen, okay, wie passt 1. Mose 35 auch mit den anderen Aussagen zusammen? Da steckt schon ein bisschen mehr Arbeit drinne. Ich kann nicht dann einfach nur mich auf 1. Mose 35 konzentrieren. Ich muss diese textlichen, erzählerischen Zusammenhänge muss ich schon erkennen und auch kennen. Aber, und das ist das Schöne ja auch hier an dem Text dann, Abraham, irgendwie kommt man immer auf Abraham, ne? Jakob macht sich dann tatsächlich dann auf den Weg. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte die Stätte El Bethel, weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Jakob hält sein Wort und er kehrt tatsächlich zurück. Und hier, wenn wir so diesen Blick einfach nehmen und in der Predigt anwenden würden, würde ich den Blick darauf werfen, zu sagen, ein Blick der Erinnerung. Da muss auch jeder dann seine Gemeinde kennen, aber jeder von uns neigt schnell zum Vergessen des Segen Gottes. Wir leben unser Leben fromm, fröhlich, frei weiter. Und wir verlieren aus den Augen, welche Verheißungen Gott uns oder welche Versprechungen wir auch Gott gemacht haben. Aber auch wie wir angemessen auf Gottes Segnungen reagieren sollten. Und das sind Dinge, da gibt es schon gewisse Parallelen, einfach aufzuzeigen, zu sagen, okay, wir haben hier, der Segen Gottes steht hier im Mittelpunkt und diesen Blick des Erinnerns hervorzurufen. Das wäre so der erste Gedanke, auf dieser Ebene sich zu bewegen. In der zweiten, im zweiten Punkt würde ich den Blick dann auf die Auswirkungen, also wie wirkt sich das aus, wenn wir Gott nachfolgen? Wie wirken sich Gottes Segensverheißungen auf unser Leben aus? Sich das wieder neu nochmal dann in der, vor Augen zu führen. Vers 5 zum Beispiel. Und sie brachen auf und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Wird nicht viel gesagt, es wird nur so viel aber deutlich, dass eine potenzielle Gefahr, die Jakob und sein Haus, was sich dort, also Jakob hatte große Reichtümer und so weiter, angesammelt. Und hier wird nur eines deutlich, dass Gott ihn beschützt. Es kam ein Gottesschrecken über die Städte. Eine potenzielle Gefahr wird nicht zur Gefahr, weil Gott seine segnende Hand quasi über ihn hält. Und diese Erscheinung und Bestätigung des göttlichen Wortes, das haben wir dann nochmal in Vers 10, dass das sogar nochmal deutlicher wird. Und also Vers 9, und Gott erschien Jakob. Es gibt nochmal so eine Bestätigung, dass Gott selbst erscheint. In Vers 10 heißt es, du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Gott sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen. Hier gibt's wieder eine Wiederholung, die Gott an Jakob mitgibt, die er schon Abraham mitgegeben hat. Und er wiederholt diese Worte hier. Aber er macht damit halt auch deutlich, du stehst unter meinem Schutz. Du hast es schon. Du hast die Verheißungen, die mit dir gehen. Jakobs Reaktion ist das, worauf man dann weitergehen sollte. Vers 14. Jakob aber richtete ein steinernes Mahl auf an der Stätte, da er mit ihm geredet hat und goss Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Hier wieder dann diesen Blick, dass Gott ihn an, dass er ihn anbetet. Und für uns die gleiche Herausforderung, Ausblick auf die Praxis, die Auswirkung einer dankbaren Anbetung für unser Leben. Also, ja, es, eine dankbare Haltung zu haben, die Segnung Gottes zu sehen, das auch in Worte zu fassen, vor Gott zu bringen, das hat Auswirkungen. Und darüber auch nachzudenken, welche Auswirkungen hat das? Ich meine, da kann man ja Beispiele dann auch aus dem psychologischen Bereich mit hineinziehen und so weiter. Ich bin nicht Christ, weil es meiner Psyche gut tut, sondern gleichzeitig aber weiß ich, dass ich als Christ anders mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kann, was ja auch die Psychologie als solches religiösen Menschen bescheinigt. Und wenn wir an diesem Abschnitt, wenn wir diesen Fokus vor Augen haben und gerade dann Dinge beachten wie diese Verheißung zum Beispiel mit den Königen, die aber noch lange nicht da sind. Da ist dann auf einmal, Kapitel 36 hat da schon eine gewisse Würze, wenn wir es hier dann einfach mit Referenzen arbeiten würden und auf 36 dann hinweisen auf die Königsliste, die am Ende von Kapitel 36 dann auf einmal aufgelistet wird. Dass selbst die Verheißung hier schon sichtbar wird, dass Gott auch diejenigen, die nicht die Segenslinie fortsetzen, aber nicht vergessen hat. Vers 31, oder wo geht's los, ja. Die Könige aber, die im Lande Edom regiert haben, und dann wird aufgelistet. Bevor Israel Könige hatte, sind diese. Das zu sehen, dass Gott seine Verheißung, die er an Abraham gegeben hat, fortsetzt. In Jakob setzt er sie auch weiterhin fort, aber schon hier fängt er sie an zu erfüllen, dass Abrahams Verheißungen da sind. Der Fokus würde aber bei dem Prinzip, was ich jetzt gerade dargestellt hätte, natürlich auf Kapitel 35 liegen bei der Predigt. So, jetzt habe ich genug gepredigt die ganze Zeit. Was hast du bis jetzt zu sagen?
Also Jürgen, ich muss ehrlich zugeben, dass ich ganz schön geflasht bin. Also das, wirklich Respekt, das meine ich ganz ehrlich. Da hast du dir wirklich Mühe gemacht und wirklich.
Nein, den ganzen Credit, der geht erstmal zu Abe Kuruvilla, weil das ist zu vieles, also da möchte ich nicht allzu viel von haben.
Naja, also, zumindest hast du es aber auch da wirklich nachgeforscht und musstest ja trotzdem dann auch das für dich auch irgendwo verarbeiten. Von daher, also das ist, das finde ich wirklich spannend. Also das hätte ich nicht gedacht. Natürlich, es ist wirklich so, ich habe ja auch den Text letztes Mal nur kurz überflogen und gedacht, was kann man hier schon nehmen? Aber wenn man sich das mehrmals durchliest, sind schon einige interessante Sachen auch da. Auch diese, fand ich sehr gut, diesen Hinweis, dieses Rückbezug zu Kapitel 28 und wo auch quasi vielleicht, also wir haben diese drei großen Momente in Jakobs Leben, 28, dann 32, am Jabok und dann halt hier. Wobei dieser Moment für mich nie so präsent war. Aber tatsächlich ist das auch ein dritter großer Moment, wo eben so ein Dreischritt da auch ist. Die erste Begegnung mit Gott, dieses Ringen darum, gibt es diesen Gott wirklich? Wer ist das? Was ist das für ein Gott? Und hier dann quasi von Gottes Seite so die Herausforderung. Und Jakob? Und? Meinst du es jetzt ernst mit mir, nach all dem, was wir erlebt haben? Glaubst du nicht nur an mich, sondern bist du bereit, mir nachzufolgen? Konsequent. Und das ist schon, und wenn man das dann so in diesem Zusammenhängen sieht, dann entsteht schon auch viel Herausforderung, geistliche Botschaft. Aber auch in diesem Kapitel, dieser Dreischritt, den du da herausgearbeitet oder Cruvilla oder wer auch immer, aber das ist tatsächlich wirklich etwas Spannendes, auch mit dem Bezug zu Kapitel 36, wobei auch da dann wieder stimmen würde, Kapitel 36 an sich würde ja nicht funktionieren.
Das meine ich halt, deswegen sagte ich das am Anfang, also ich Kapitel 36, ich habe diese Frage mich gestellt, könnte ich Kapitel 36 alleine predigen? Ich würde es halt aus der Form nicht unbedingt machen wollen, weil es nur Sinn macht, wenn ich die Textzusammenhänge beachte halt, ne? Und der Fokus in Kapitel 35, die Textabschnitte beachte. Und der Fokus liegt eindeutig auf Kapitel 35. Kapitel 36 ist ein Abschluss. Das ist quasi der Epilog, wenn man so möchte, von der Jakob-Geschichte als solches, also von wo Jakob die Hauptfigur ist, dieses Jakob-Esau-Gespann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in Kapitel 36 auch was drinsteckt, denn wir haben in Kapitel 36 zwei Toledot-Strukturen. Und wir haben ja letztes Mal schon über diese Toledot-Strukturen gesprochen, dass man die halt diese Erzählung über diese Person predigen kann. Oder kannst du... Hast du das nicht auf dem Schirm gerade, was
ich Doch, meine. Nein, natürlich. Genau, das ist ja etwas, was für mich zum Beispiel in der, wenn ich über 1. Mose nachdenke, für mich diese Lebensbildstrukturen gewesen wäre, anhand derer ich den Predigtplan ja erstellt habe.
Genau, und zumindest in Kapitel 36 haben wir in den ersten 8 Versen eine Auflistung über die ganzen, also Eheverhältnisse, so das persönliche Leben von Esau. Was da halt mehr im Fokus steht, seine Ehefrau und seine Kinder, sein Besitz. Und dann in Kapitel 9, und das ist der weite, der deutlich längere Teil.
Ab Vers 9 meinst du nicht Kapitel 9?
Entschuldigung, genau, ab Vers 9. Dies ist das Geschlecht Esaus, von dem die Edomiter herkommen auf dem Gebirge Seir. Und so heißen die Söhne Esaus. Und dann bis Vers 93, meine Güte. Vers 43 haben wir Nationen, werden alle Nationen dargestellt, werden die politischen Verhältnisse dargestellt und auch die Herrschaftsverhältnisse. Die Frage, die hier im Text, also die inhaltliche Frage, die theologische Frage, die ich mir hier stelle, ist auch, ob Esau auch jemals einen zweiten Segen erhalten hat. Also ich glaube nicht, dass der Text darauf eine Antwort gibt, also würde ich damit eher sagen, was kannst du schlecht predigen, weil du es nicht weißt, aber die Frage war ja, Jakob hat den Segen bekommen, Esau war stinksauer, wollte auch gesegnet werden und es wird uns nie klar gesagt in Kapitel 27, Vers 39 bis 40, das ist der Abschnitt, da wird uns nie wirklich gesagt, ob welch ein Segen Esau bekommen hat, außer dass ihm halt gesagt wird, der Jüngere muss dem Älteren dienen. Aber von der Segenslinie durch Abraham und durch Isaac ist Esau halt auch klar gesegnet. Und diesen Segensgedanken, den kann ich durch Kapitel 36 sehr schön aufzeigen. Und deswegen würde ich da schon auch sagen, dass Kapitel 36 ein gewisses Potenzial für eine Predigt in sich trägt. Kommt auf die Betonung drauf an. Wenn ich jetzt es mehr thematisch betonen möchte, die Perikope, der ganze Sinnabschnitt, ist eindeutig bei 35 hauptsächlich, wenn ich über Segen rede. Aber 36 bestätigt das auf jeden Fall nochmal sehr deutlich, dass hier dass Esau hier ein ausdrücklich gesegnet wird, was sich halt auch im restlichen Beispiel auch von Ismael und so weiter her deutlich wird. Das ist ja die gesamte Linie Ismael und so weiter. Und Esau aber hat ausdrücklich nie so einen eigenen Segen halt erhalten gehabt. Deswegen bin ich nicht da, tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, dass ich 36 gar nicht predigen könnte. Aber um dem textlichen Charakter treu zu bleiben, würde ich den Fokus immer eigentlich auf 35 legen und eher die Predigt mit Kapitel 36 auffüttern und das inhaltlich hier und da einbinden.
Ja. Also ich denke, 36 wäre schon eine Herausforderung alleine, wenn man das im Gottesdienst lesen möchte.
Ja, wie gesagt, das kannst du, also ich würde es einfach dann nur aufgreifen. Du könntest die ganzen 43 Verse ja kaum vernünftig vorlesen.
Also da musst du schon viel üben im Vorfeld, damit du
da. Du musst auch im Vorfeld genau wissen, wie sprichst du die ganzen Namen aus, ne? Genau. Da sind die Leute mehr erstaunt, dass du die Namen hinkriegst als alles andere.
Richtig. Genau. Aber was mir gerade auffällt, von diesen, also ich finde das schon interessant, auch wie, welche Perspektive man auf dieses eine Kapitel, das an sich nur ein Geschlechtsregister ist, aber tatsächlich auch bekommen kann. Gerade auch mit dieser Perspektive, die du erwähnt hattest, von den Königen her. Und dass die Verheißung an Jakob gegeben ist, aber an Esau schon erfüllt wird, in einer gewissen Hinsicht etwas Ähnliches, wenn man bedenkt eben, was du auch angeschnitten hattest, was die nächste Geschichte sein wird, nämlich halt eben ab Kapitel 37 die Josefs Geschichte, von der wir ja wissen, wo sie endet, und zwar in der Sklaverei.
Genau.
Also, dass quasi Jakob zwar die Verheißung bekommen hat, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, aber das nicht etwas ist, was sich sofort erfüllt und noch nicht mal in der Lebenssituation, also in der Lebenszeit von Jakob und nicht mal in der Lebenszeit seiner Söhne, sondern erst 500 Jahre später. Mhm. Und auch da dann eine andere Perspektive auf Verheißungen Gottes auch zu bekommen. Bei Esau, und da könnte man dann vielleicht auch Psalm 73 quasi, je nachdem, wie man über Esau dann denkt, welche Entwicklung er genommen hat, aber nach dem Motto, den Gottlosen geht sofort gut und die Gott folgen, die müssen vertröstet werden manchmal auf einen anderen Zeitraum. Und so ist das auch hier, dass das, was Gott dem Volk oder Jakob versprochen hat, dass das sich erst viel später erfüllt. Und dann auch von dort her die Perspektive in das Leben des Gläubigen hinein, dass auch in unserem Leben nicht jede Verheißung, die wir von Gott vielleicht irgendwie erhalten, dass jede Hoffnung, die wir haben, in unserer Lebenszeit sich sogar vielleicht erfüllt, sondern vielleicht sogar nur für unsere Enkel. Also diese Langzeitperspektive, die ja in unserer Gesellschaft komplett abhanden kommt, wo alles, was passieren kann, sofort da sein muss, mir passieren muss, ich muss davon profitieren und. Ich, jetzt. Und das ist vielleicht tatsächlich aus dem Blickwinkel, den man hiervon bekommen kann, auf eine andere Ebene hinaus.
Genau. Und ich denke halt auch, und da es geht jetzt mehr um inhaltliche Aspekte, wenn ich 36 und 35 vergleiche, da muss man halt auch nochmal schauen, wie kann man so etwas in eine Predigt gut mit einbinden. Halt. Was man hier aber auch sieht, ist sozusagen Esaus Stern geht auf. Das ist das Kapitel 36 ist eigentlich ein Lobgesang über die Macht Esaus. Also Esaus Stern ist am Aufgehen, aber die gesamte Geschichte Jakobs ist ja eigentlich nur eine Geschichte, wenn man so daran denkt, eine Geschichte von Vergewaltigung, von Gewalt, von Massaker, von Mischehen, von Inzest. Das ist ja das, was wir ständig haben, die ganze Auseinandersetzung, die es da gab. Und das ist die Segenslinie Gottes, aus der er seinen Messias hervorbringen wird. Das ist die Segenslinie, über die er die Welt retten wird. Und hier haben wir dieser Kontrast, der in den Erzählungen, der ist gewaltig, das ein Stück weit halt vor Augen zu haben. Jakob musste, wie du schon andeutest, er musste warten, dieses Psalm 73, das Warten, wo man den Eindruck hat, den Gottlosen geht's gut und den, die Gott erwählt hat, denen geht's nicht so gut. Aber das ist ja auch das, was ich am Anfang sagte, dieses vertrauensvolle Warten zu lernen. Dass uns dieser Text ja auch sehr deutlich lehrt. Das Positive in dem Text ist aber gleichzeitig für Jakob, dass es ja eine bestimmte Segensverheißung gab, auch eine auf das Land hin. Eine Landesverheißung gibt's ja hier auch, dass Jakob das Land haben wird und so weiter. Der Wegzug Esaus. Ich habe es ja gelesen, dass er nach Seor zieht. Da wohnte Esau auf dem Gebirge Seor. Er verlässt das Land. Das ist eine indirekte einfach Bemerkung, dass er weg ist. Er ist nicht mehr in dem Land mit seinem Volk, sondern er hat sich ein anderes Gebiet gesucht, in das er gezogen ist. Ich würde das nicht zu sehr betonen wollen, aber gleichzeitig ist es doch eine interessante Bemerkung, dass es hier erwähnt wird, dass dieses Land Jakobs übrig bleibt quasi, dass er nicht mehr da ist. Ne? Jakob bleibt ausdrücklich im Land Kanaan, während Esau geht. Das ist so, was hier eigentlich die Geschichte ist. Ne? Gut, nachher dann, wir kennen die Geschichte, wenn man den Ausblick hat auf Josef und die Gefangenschaft, die dann damit verbunden ist, aber nicht zu Anfang. Und völlig klar ist für alle, auch in Ägypten das Heimatland Kanaan ist und dass sie da auch wieder hin zurückgehen. Also ich hätte jetzt heute, ich hatte nochmal überlegt, wie könnte man vielleicht alternativ den Text predigen. Ich hatte da mir nochmal so eine Sache hier formuliert. Gottes Segen gestern, heute und morgen erleben. Ist mir noch ein bisschen zu allgemein, da würde ich gerne das noch ein bisschen knackiger formulieren. Aber das wäre so ungefähr das Predigtthema. Und als ersten Gedanken hätte ich dann gesagt, so Gottes Segen gestern, sage Danke für das Gute. Ein bisschen Rückblick dann auch, ne, das in Kapitel 35, das muss man dann ein bisschen verbinden mit Kapitel 28 und so. Aber gleichzeitig, da könnte man auch Esau mit einbinden in der Geschichte, dass Gott viel Gutes geschenkt hat, auch ihm. Viel Segen gegeben hat, dann aber auch Gottes Segen heute. Der Kreislauf des Segens setzt sich fort. Zu sehen, dass Gott weiterhin am Segnen ist. Das kann man, wie gesagt, von der Geschichte mit in Kapitel 35, dann auch runter bis Vers 10 und 11 und so weiter, sehr schön aufzeigen. Und dann als dritter Gedanke, dass Gottes Segen morgen in dem Bewusstsein zu leben, dass alles in Gottes Hand liegt. Und das kann man dann wieder auch sehr schön aus der Gegenüberstellung von Kapitel 35 und 36 aufzeigen, was wir gerade sprachen, der Ruhm Esaus, der schon da ist, und das Warten Jakobs, was wir dann mit einem Ausblick auf die große Geschichte, die große Erzählung der Bibel dann nochmal aufzeigen können, wie viel Segen in diesem Warten dann drinne lag. Das ist so ungefähr, wie ich mit diesem Text jetzt gearbeitet hätte. Gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken, den man irgendwie noch mit einflechten könnte. Aber so hätte ich jetzt zumindest mit diesen zwei Texten gearbeitet und das Ganze versucht dann auch irgendwie zu einer Predigt zu formen.
Also beim ersten Punkt würde ich sogar sagen, es geht nicht nur um sage Dank für das Gute, sondern mache ernst mit der Nachfolge, sowas in diese Richtung. Denn Jakob macht ein Versprechen, und er erlebt die Größe Gottes und dann versäumte er es wirklich auch, sich an das zu halten, was er Gott versprochen hat. Und ich denke, hier geht es eher darum, dass er wirklich auch das in die Tat umsetzen soll, was er Gott versprochen hat, dass er ganz ernst machen muss an diesem Punkt, vor der Entscheidung auch steht.
Ja, also was ich mit diesem Sagedanke so vor Augen hatte, war schon auch dieses sich dessen nochmal bewusst zu werden halt, ne? Also eine Reaktion zu zeigen darauf, so, ne? Wie auch immer man. Und sich das auch bewusst wahrzunehmen für all das Gute, was Gott einem auch schon geschenkt hat. Deswegen, also der Kreislauf des Segens setzt sich fort, der zweite Gedanke, den ich da hatte, der Gottes Segen heute, der Punkt, der ist, wie gesagt, der passte mir noch nicht ganz. Ich würde vielleicht sogar diesen Gedanken, dieses mache ernst, ne, auf das Heute. Also sozusagen, da würde ich am Anfang sagen, schau zurück und sieh, was Gott dir alles geschenkt hat.
Okay, ja, ja.
Und dafür Danke zu sagen und dann eigentlich zu sagen, und dieser Kreislauf des Segens setzt sich fort, also mach es ernst, quasi, ernst. So, das ist ein guter Gedanke, bei dem würde ich da mit einflechten und dann halt, aber in der Haltung von morgen zu leben, dass sowieso alles, dass wir uns bewusst in der Haltung leben, dass alles in Gottes Hand liegt. Ja. Hat sie das ein bisschen erklärt, warum ich hier und da nicht so ganz zufrieden war mit dem Umgang meines geliebten Alten Testaments?
ich denke, dass es dieser Ansatz funktioniert. Mhm. Ich bin überrascht, dass man wirklich auch so viel rausziehen kann. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, wenn ich jetzt dieses Kapitel einem meiner Laienprediger übergeben würde.
Das ist noch eine ganz andere Baustelle, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und das heißt, ich als Pastor muss ja auch dann, wenn ich die Verantwortung habe über den Predigtdienst in der Gemeinde, dann muss ich ja auch die Verantwortung haben, dass ich ihnen helfe, zu guten Ergebnissen zu kommen. Weil wenn sie gar nicht wissen, was sie darüber predigen sollen, dann wird etwas Schlechtes bei rauskommen. Und dann muss man auch vielleicht das etwas tiefer ansetzen, wenn das auch vielleicht mehr Text bedeutet, aber dafür ist aus mehr Text auch mehr rauszuholen, ohne dass man eben jeden Stein umdrehen muss. Und von daher, das ist einfach nur, ich denke, ja, das ist, ich bin positiv überrascht, wirklich. Aber auf der anderen Seite ist es die Frage halt eben der Machbarkeit im ganz normalen Gemeindekontext, wenn man eben nicht nur der alleinige Prediger in der Gemeinde ist.
Und diese Herausforderung, der werden wir jetzt in der Gemeinde, mit der wir hier, Gemeinde Lichtenau, wo wir Mitglieder sind, Da wird es demnächst eine neue Predigtreihe geben und da haben sich die das erste Buch Mose ausgesucht. Also ich musste sofort daran denken, es war lustig. Wir werden die Abschnitte erstmal aus der Urgeschichte predigen. Und das ist genau die Herausforderung, die auch in einer Besprechung in einem Predigerkreis deutlich wurde. Die Gefahr, die ich halt ein Stück weit sehe, ist, dass man einfach dann Steckenpferde predigt. Dann sieht man den Sündenfall und man redet einfach über Sünde. Aber da steckt weitaus mehr drin. Oder man sieht die Schöpfung und dann macht man es zu einer theologischen Abhandlung, wo man vielleicht Streitfragen dann klärt zwischen den Schöpfungstagen, was ist damit genau gemeint. Und dann hört man im Endeffekt die Debatte, die eigentlich in einen Themenabend gehört oder so, weißt du, über theistische Evolution und Schöpfungsbericht und so weiter und verliert die Schönheit des Textes aus den Augen. Was will der Text hier, was will Gott uns eigentlich durch diesen Text sagen? Und ich gebe dir vollkommen recht, solche Predigten zu erarbeiten und solche Inhalte aufzuzeigen, das wird ganz schwer sein, das einfach so mal ad hoc oder recht schnell den Laienpredigern anzuvertrauen und von ihnen zu erwarten. Das funktioniert nicht. Da glaube ich schon, dass da wirklich mehr zugehört. Ich glaube schon, dass es Laienprediger gibt, die jetzt auch nicht, wer weiß, wie, so wie du und ich jetzt ein Theologiestudium hinter sich haben, wo ich glaube, dass die das auch könnten. Ich habe bestimmte Leute vor Augen. Wenn man dieses theologische Prinzip, was ich hier versucht hatte, auch aufzuzeigen, ihnen näher bringt und sie diesen hermeneutischen Ansatz für die Predigt auch ein Stück weit nachvollzogen haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch fruchtbar wird. Aber selbst du und ich, wir sind noch so jung, auch an Jahren, warte mal ab, bis wir da noch die nächsten 20, 30 Jahre, so Gott sie uns schenkt, wenn wir da mit dem Bibeltext arbeiten und predigen und predigen, da werden ja auch gerade die theologische Tiefe, die wird ja noch eine andere werden.
Ja, ich meine, zumindest ist das die Hoffnung. Aber ich denke, das ist auch, also ich habe mir gerade Gedanken darüber gemacht. Ich denke, mit Laienpredigern in der Gemeinde kann es funktionieren unter einer von drei Voraussetzungen. Die erste ist, dass man wirklich eine gute Basis hat, wo man auch als Prediger untereinander einen Austausch hat, regelmäßige Treffen und wo halt eben quasi sowas wie eine konstante Fortbildung stattfindet, wo man sich eben anhand der Predigtthemen, die auch anstehen, genau diese Hilfen auch gibt, wo man sich austauscht regelmäßig über die nächsten 3, 4, 5 Predigtthemen, die anstehen zu diesem Thema. Das wäre das eine, wo du quasi dann auch als Prediger oder als Pastor deine Inputs reingeben kannst, reinwerfen kannst, sagen kannst, hey, achte bei diesem Text vielleicht auf diese Sache oder sowas. Also so eine Predigtwerkstatt mit den Laien, wo man halt eben solche Sachen durchziehen kann. Das zweite ist, es kann auch funktionieren, wenn man ein Mentorverhältnis hat zu den Predigern, dass man sie quasi nicht jetzt in gemeinsamen Sitzungen, sondern 1:1 begleitet und bei jeder Predigtvorbereitung dann halt irgendwo auch mal ein Treffen miteinander arrangiert und sagt, okay, dein Thema steht dann und dann an, wir treffen uns und reden drüber. Oder das dritte ist, quasi wenn du als Pastor, wenn der Predigtplan erstellt wird, auch schon erste quasi theologische Hinweise mitlieferst und sagst, Thema dieses Abschnitts ist, oder in Stichworten, das sind diese Themen, die hier vorkommen oder achte darauf oder solche Sachen, dass man quasi schon eine kommentierte Predigerliste mitgibt, wo man die ersten Hinweise schon gibt über das, was im Text auch auf einen zukommt. Dann könnte es funktionieren, dann kann ich mir das vorstellen, nur wer hat die Zeit dafür und das funktioniert vielleicht auch in einem Kontext, wo die Prediger sagen, okay, wir sind hier und wir brauchen unbedingt neue Ansätze, wir wollen, dass du uns das irgendwie neu aufzeigst. Wenn man aber in eine bestehende Gemeinde reinkommt, wo die Prediger schon seit 20 Jahren predigen und gar nicht verstehen, dass überhaupt irgendwas nicht richtig läuft vielleicht oder dass sie irgendwo Hilfe brauchen, dann ist es schwer, sowas zu implementieren.
Es führt mich aber dann auch dahin zurück, was wir am Anfang bei deiner Buchvorstellung sprachen. Wie war der Titel nochmal? The Theologian Pastor?
Ja, genau. Ja, das ist die Richtung. Ja.
Ich denke, dass es einfach auch die Frage ist, also die Frage, die da ja zugrunde liegt, ist, was ist die Aufgabe des Pastors? Was ist die Aufgabe der Person, der Gemeindeleiter? Ich finde den Gedanken aus 1. Petrus 5, meine ich, ist das. Da schreibt Petrus über die Briefe von Paulus, dass einige Sachen schwer zu verstehen sind. Und dass einige Leute diese Lehren nehmen und sie verdrehen und sich damit selber auch richten. So aus dem Kopf jetzt einfach heraus gerufen. Und er sagt, er verbindet das bewusst dort mit Worten, Also wenn man sich die Bedeutung der Worte dort anschaut, was er dort sagt, was das für Menschen sind, dann sind das Menschen, die nicht gelehrt worden sind und Menschen, die nicht gefestigt sind in ihrem Glauben. Und ich frage mich, also da sehe ich schon auch eine große Ernsthaftigkeit, die verbunden mit Jakobus Warnung, dass nicht viele Lehrer werden sollen. Im Gemeindekontext befürchte ich nicht ernsthaft genug bedacht wird. Es ist nicht jedermanns Sache zu predigen und zu lehren und manches Mal meint man es gut und richtet aber großen Schaden an, weil man der Warnung von Petrus nicht genug gehört hat.
Ja.
Und das ist halt etwas, da müssen wir auch wieder zu einem gesunden Verständnis hinkommen und auch was auch die Leiterschaftsverantwortung betrifft und auch die Frage dann, welche Kompetenzen sehe ich auch, erwarte ich auch von euch Gemeindeleitern. Ich glaube, dass da halt die Gemeinde schon ganz verschiedene andere Aspekte auch zum Teil hat. Nicht nur zum Teil, da bin ich von überzeugt, dass die Gemeinde andere Aspekte hat, als es jetzt, ich mag in der Businesswelt ein super Leiter sein, aber für die Gemeinde nicht tauglich sein. Gerade weil das eigentlich die Verantwortung ist, die Gott den Hirten, den Pastoren, den Ältesten gegeben hat. Und wenn man dann ein rotierendes und Predigersystem hat, dass halt man nicht der einzige Prediger in der Gemeinde ist, da ist eine ganz große Weisheit notwendig, um da auch ein gesundes Gleichgewicht reinzubringen. Und das, was du beschreibst von der Praxis, und das nochmal abzuschließen, ist ja, oder den Gedanken abzuholen, die Frage ist ja das Ideal, was wünscht man sich und das, was ist in der Praxis da. Und manche Sachen, da glaube ich auch, manche Prediger wird man nicht mitnehmen können. Da muss man vielleicht wirklich einfach auf der 1-zu-1-Schiene einander begegnen mit dem Mentoring, mit dem Jüngerschaftsmäßigen, was du erwähnt hast, und sich da Leute raussuchen und die mitnehmen. Und vielleicht von da ausgehend eine Veränderung in der Gemeinde zu erreichen.
Gut, ich bin gespannt, wenn wir dann in 30 Jahren oder sowas ein Buch von dir haben. Preaching the Old Testament with Dummies oder so. Wie man dann mit Laien dann das Alte Testament predigen kann. Verse für Verse,
Mensch.
Genau.
Das ist Englisch hier, ne? Nein, aber damit haben wir, denke ich, auch das eigentlich abgeschlossen, was der ganze Sinn und Zweck war, auch oder was das Ziel war von dem heutigen,
ja,
unserem heutigen Duolog. Ich fand selber spannend, ich fand selber interessant. Mir selber nochmal auch einen Einblick gegeben für Genesis oder das erste Buch Mose insgesamt. Werfen wir mal einen Blick nach vorne. Was steht als nächstes an?
Für Duolog als Thema.
Ja.
Ich habe keine Ahnung so genau, aber ich habe vielleicht eine Idee, worüber man reden, also verschiedene Ideen. Ich hatte auch mal, glaube ich, eine Liste von Sachen. Aber worüber vielleicht wir mal reden könnten, ist, ich werde nächste Woche Dienstag, haben wir unsere Allianzsitzung, von der ich schon mal gesprochen habe.
Deine Hermeneutik-Sache, ne?
Genau. Und ich habe hin und her überlegt, ich werde so ein Impulsreferat halten, zum Anfang als Diskussionseinstieg. Und ich habe einige Thesen formuliert und ich habe überlegt, welchen Ansatz kann ich nehmen. Und ich dachte, es ist gut, vielleicht einen ganz persönlichen Ansatz zum Thema Hermeneutik zu nehmen und nicht einfach nur ein abstraktes Referat, was ist Hermeneutik, wie funktioniert das, wieso ist das wichtig, dass wir uns darüber austauschen und so, sondern ich werde Thesen halten zum Thema Irrtumslosigkeit der Schrift. Also wieso ich dran glaube, dass die Bibel irrtumslos ist und wieso ich trotzdem und wieso das nicht das bedeutet, was viele darunter verstehen, nämlich dass ich die Bibel willkürlich auslege oder dass ich nicht beachte, dass sie in gewisse Zeiten hineingeschrieben ist oder dass ich alles, was aus der historischen kritischen Ecke kommt, komplett ablehne und so weiter, sondern dass man an die Irrtumslosigkeit der Schrift glauben kann und trotzdem auch die Schrift in ihrem eigenen Charakter hundertprozentig ernst nehmen kann. Und da werde ich einige Thesen zu formulieren. Vielleicht können wir nur über diese Thesen reden.
Ja, sehr schön. Schick mir vielleicht im Vorfeld schon mal zu.
Genau, mache ich, ja.
Dann könnte man darüber mal diskutieren, weil das Thema Hermeneutik ist ja schon sehr interessant. Und an all die, unsere lieben Zuhörer, wie viele es auch sein mögen, wenn da Ideen sind, sind wir auch sehr offen, denn es auch diese Ideen zu hören. Denn Duolog soll nicht nur ein Gespräch über Gott und die Welt sein, von Themen, die Karl und mich interessieren, sondern wir würden auch uns die Zeit nehmen, uns in Themen hineinzuarbeiten, die vielleicht auch manch einen von euch interessieren. Von daher meldet euch und lasst es uns wissen.
Genau, meldet euch über Facebook, meldet euch über Twitter @duologfm oder meldet euch über unsere Homepage, da gibt es ein Kontaktformular und ihr könnt uns einfach ganz einfach kontaktieren. Wir sind auch auf Google Plus, falls ihr euch da irgendwann mal verirrt. Also verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Kommt einfach auf uns zu.
Ja, genau. Irgendwie kriegt ihr uns schon. Ja, von daher, ich fand es auch sehr interessant, aber das werden wir jetzt nicht fürs nächste Mal machen, dann greifen wir erstmal deine Hermeneutik-Sachen auf. Ich fand auch sehr interessant, mal über das gesamte Thema Ehe, was ist das, zu sprechen, gerade im Angesicht dieser sehr unruhigen Zeiten, die ja durch die Entscheidung des obersten Gerichts in Washington entschieden worden ist. Geht ja vieles gerade in der Medienwelt und hoch und runter, was dazu was geschrieben wird. Und das mal ein bisschen für unseren deutschen Kontext zu beleuchten, finde ich spannend, das Thema einfach nur. Aber das wäre zu viel für das nächste Mal.
Ja, können wir überlegen.
Mhm. Könnte man auf jeden Fall, vielleicht wird das in Zukunft dann doch noch was werden. Wir werden sehen.
Gut, Jürgen.
In diesem Sinne, Karl, würde ich sagen, beenden wir den unseren wie viel ist das eigentlich? Fünften Duolog?
Na, das ist Nummer 4.
Nummer 4. Aber mit der Nullte mitgerechnet.
Jetzt muss ich überlegen. Nein, ohne die Nullte. Also insgesamt die fünfte Episode, das stimmt.
Ja, dann beenden wir unseren vierten Duolog und stellen es in Kürze online. In diesem Sinne sage ich schönen Abend dir noch, Karl.
Dir auch, Jürgen. Gruß zu Hause.
Du ebenso, ne?
Ciao.
Ciao.